Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich kann es ja nicht verschreiben, aber egal wo ich war, ob in Norwegen, Schweden, Dänemark, Belgien, Niederlande, Deutschland, Spanien, Frankreich, egal wo ich war, kamen Menschen aus dem Nichts und haben mir geholfen, genau da, wo ich die Hilfe am meisten gebraucht habe. Wirklich, es war unglaublich, ab und zu erschreckend.
Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Wir sind heute wieder bei den Trailtypen und wir nehmen gerade eine sehr spontane Episode auf. Ich glaube, ich hatte selten einen so kurzen "Hast du Zeit?" Ja, habe ich. Da ist der Termin. Gelegenheit hier. Ich habe heute hier Carlos bei mir. Hallo, Carlos.
Guten Tag, ich grüße dich. Das klingt nach meinem Lieblingstermin. Spontan einfach so gemacht.
Ja, ich glaube, irgendwie 2 Tage oder so hatten wir jetzt, glaube ich, ne? So roundabout. Ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass du es relativ eilig hast, denn dein Projekt, über das wir heute sprechen, startet Aufnahme in 3 Tagen. Du hast einen Spendenlauf geplant, einen Charity-Lauf, Run for Ukraine schimpft sich das Ding. Um was genau geht's da?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier bei deinem Podcast sein darf. Im Grunde genommen ist das ein Lauf durch Deutschland von ganz oben Grenze zu Dänemark bis zu Grenzen mit der Schweiz und sind ungefähr 1000 Kilometer und 7000 Höhenmeter insgesamt. Und ich habe ja gedacht, dass da wir so viel über die Ukraine-Krieg sprechen, ich viel auch mit meinen Freunden mich darüber unterhalte, was kann man machen. Wie können wir helfen, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas tun und für mich der beste Weg ist immer das Laufen und Laufen verbinden mit Spendenaktionen. Das ist das, was ich auch letztes Jahr schon gestartet habe. Ich finde das spannend und wenn ich dieses Abenteuer für mich erleben darf und mit Menschen teilen kann, verbinde ich das auch mit einem guten Zweck und das passte für mich, also die 2 Sachen passten für mich. Deswegen habe ich wieder meine Frau gefragt, ob ich darf noch 2 Wochen weg von zu Hause sein, irgendwo in der Pampa. Und sie hat zugestimmt. Und deswegen ist dieser Sommer wieder dem Laufen geopfert.
Geopfert. Das klingt gut. Dem Laufen kann man einige Sachen opfern. Da geht ganz oft viel Zeit einfach drauf. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir haben noch keine Distanzen genannt, aber du hast gesagt, du läufst einmal von oben Deutschland nach unten Deutschland und der geneigte Läufer, der oder überhaupt jemand, der sich so ein bisschen mit Deutschland auskennt, weiß, dass das roundabout 1000 Kilometer sind. Hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Wurscht, sind ungefähr 1000 Kilometer. Das ist eine verdammt lange Distanz. Das klingt so ein bisschen danach, als hättest du nicht erst gestern angefangen zu laufen. Wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen? Wie kommt man auf so eine Idee, so ewig lange Distanzen zu laufen?
Das ist eine sehr schöne Frage und hat auch eine lange Vorgeschichte. Aber wir haben ein bisschen Zeit.
Wir haben also viel Zeit.
Grundsätzlich bin ich kein Läufer, auch körperlich. Ich bin ein bisschen zu schwer für das Laufen. Dicke Muskeln und schwere Knochen. Mhm. Ich war eigentlich Fußballer und leidenschaftlicher Fußballer, Hobbyfußballer. Aber irgendwann habe ich gesehen, dass meine Kollegen in der Betriebsmannschaft, die waren alle irgendwie verletzt, Knien kaputt oder Achillessehne und so. Und ich hatte keine Lust mehr, also auf Fußball wegen des Risikos. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche einen Ersatz. Und habe angefangen, ein bisschen zu laufen. Ein Freund von mir damals hat mich zu einem Hindernislauf eingeladen. So ein Tough Mudder war das damals in Berlin. Und ich habe mir gesagt, vergiss es, Hindernislauf, das kenne ich nicht, will ich nicht. Matsche und irgendwie schmutzig werden und irgendwo hängen, das ist nichts für mich. Dann hat er mich irgendwie überredet, hat gesagt, komm, Wochenende in Berlin, wir machen uns ein schönes Wochenende. Ich sage, alles klar, machen wir. Und ja, die ersten Trainings waren ziemlich hart. Ich bin nach 700 Meter, habe ich aufgehört und gesagt, lauf du schon weiter, ich kann nicht mehr. das war ungefähr vor sieben Jahren ungefähr. Aber ich bin immer kurze Distanzen gelaufen damals. Und Hindernisläufe grundsätzlich. Ansonsten so zwischen 10 und 15 Kilometer, das war für mich das Ende. Aber ich hatte eine Menge Spaß. Also als ich das erste Mal das Ziel erreicht habe und die Ziellinie überquert bin, da ist bei mir irgendwas passiert. Ne? Ich wollte immer das nochmal erfahren. Diese 10 Sekunden nach der Anstrengung einfach zu erleben, ne? Diese Zufriedenheit, da bin ich hängen geblieben. Und ja, ich hatte auch so zwischen 2016 und 2019 eine Menge Stress, arbeitsbedingt, aber auch persönlich, also intern bedingt. Ich bin einmal ganz normal aufgewacht neben meiner Frau und ich konnte mit dem linken Auge nicht sehen. So plötzlich. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, ich kann mit dem Auge nicht mehr sehen. Was ist hier los? Und dann bin ich zum Krankenhaus gefahren, war 5 Tage lang da. 1000 Checks, na, von MRT bis zum Herz, alles mögliche Blut, Untersuchungen und so weiter, Genuntersuchungen, die konnten sich das nicht erklären, was passiert ist. Am Ende der 5 Tage haben sie gesagt, na Franco, Sie sind eigentlich ganz gesund. Sie haben nichts. Haben sie mir eine Spritze gegeben ins Auge. Und ich kann wieder sehen, zu 95%. Aber für mich war klar, oder meine Hypothese, meine Theorie war, dass das alles stressbedingt war, dass mein Immunsystem kollabiert ist, weil ich permanente Ängste hatte. Panikattacken, ich konnte nicht schlafen, ich dachte, ich sterbe. Also von 2016 bis 2019, 3 Jahre lang, jeden Tag dachte ich, ich sterbe. Und mit diesen Gedanken bin ich aufgewacht, ich bin ins Bett gegangen. Und ich glaube, am Ende der 3 Jahre hat der Körper einfach gesagt, so, okay, dann stirbst du, wenn du es meinst. Aber als die Ärzte gesagt haben, die sind gesund und hier ist die Spritze und ich konnte wieder sehen, dann sind die Ängste auf einmal, also in einer Zeit, danach sofort verschwunden. Und bisher habe ich sie nicht mehr gehabt. Aber dann war es für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so mehr gedacht habe, ist das das wert, was ich bisher gemacht habe? Ich bin so in einer Phase, sehr nachdenklich. Wenn ich morgen sterben würde, dann wäre ich stolz auf das, was ich gemacht habe bisher. Habe ich das Leben so richtig geliebt? Und für mich war die Antwort ganz klar, nein. Nicht wirklich. Also ich war ein erfolgreicher Projektmanager, war im großen Unternehmen, großen Konzern. Alle sagten ja, super, Franco, Sie sind sehr gut, super Projektmanager. Ich habe auch sehr gut verdient. Aber das war mir nicht wirklich wichtig. Also das Geld und irgendwie anerkannt zu werden, das war mir nicht so wichtig. Ich wollte irgendwie für mich irgendwas Bedeutendes machen, was für mich wichtig ist. Nicht für die anderen Menschen, sondern etwas, worauf ich stolz sein kann. So, und dann habe ich mir gedacht, mein großer Traum ist, durch Europa zu laufen. Und dann habe ich angefangen, ganz hart zu trainieren, habe für mich die Ultradistanzen entdeckt. Dann bin ich über die 15 Kilometer hinausgegangen, gelaufen. Dann zur ersten Halbmarathon und dann zur Trail-Marathon. Mein erster war in Heidelberg. Das war ein wunderschöner Marathon. Ich bin da hängen geblieben beim Trail-Marathon, weil es mit der Natur verbunden war und ich in dieser Welt einfach ich sein konnte. Also ich konnte in meinen Gedanken sein, Lösungen empfinden. Das ist, für mich war das wie eine Therapie, wie eine Meditation. Und ich bin dann über die 42 bin ich dann auf die 50 und dann auf die 60 bis zu 80. Dann habe ich bei so Events wie Trans Gran Canaria auf Gran Canaria, ein wunderschöner Lauf. Mhm. Und ich habe für mich entdeckt, das ist für mich wie ein Abenteuer. Ich bin wie ein Held für mich selbst. Ne? Der Held, der hart trainiert und diese Herausforderung einfach meistert oder nicht oder scheitert, was auch dazu gehört.
Ja.
Aber man lernt auf jeden Fall viel und so bin ich auf die langen Distanzen gekommen. Mhm.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses, wenn man den ganzen Tag draußen ist und sich um nichts mehr Gedanken machen muss, außer wo kriege ich das nächste Mal eine Füllung für meine Wasserflasche her oder wo kriege ich das nächste Mal irgendwas zu essen und ist wirklich unterwegs. Und dann läufst du ins Ziel, dann das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dann, wie du schon sagst, man ist so ein Held, ne? Hat Sachen geschafft. Man ist zwar nur einer von ganz vielen auf dieser Strecke, aber man hat es ja doch alleine geschafft. Und finde ich auch immer super, wenn du dann nach einem harten, anstrengenden Tag verschwitzt und kaputt, vielleicht mit ein paar Schmerzen und dreckig und keine Ahnung, durchs Ziel läuft und dir denkst, wow, ganzen Tag draußen gewesen, ganzen Tag frische Luft, super.
Für mich ist das die pure Menschenerfahrung, was uns ausmacht, das, was wir vor 10.000 Jahren waren. Hm. Wenn du am Ende des Tages nichts mehr geben kannst, du hast alles gegeben, dann kannst du sagen, ich war heute ein Mensch.
Ja, das ist das Urtümliche, was unser Sport uns bietet. Und da gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele Veranstaltungen, wo man das ausleben kann. Aber man braucht ja nicht nur, also man kann das ja auch ohne Veranstaltung machen, ne? Und du hast gerade eben schon gesagt, dein Traum war, durch Europa zu laufen. Wie kommt man zu so einem Traum? Warum ist das ein Traum, durch Europa zu laufen?
Ich habe mir vorgestellt, als in 2019 nach diesem Aufenthalt beim Krankenhaus, habe ich mir gedacht, was wäre so ein Ding, was ich gerne erleben würde. Und für mich war immer Länder in Europa zu überqueren, zu Fuß zu sehen, die Menschen zu spüren, mit Menschen sich zu unterhalten, einfach zu leben, ohne materiellen Sachen. Na, mich stört es, oder hat sehr gestört, mit so vielen Sachen zu Hause zu sein, mit Fernseher und Auto. Und das ist für mich, also diese künstliche Welt, die hat mich gestört. Und ich wollte einfach für ein paar Wochen einfach Mensch sein, einfach ohne materiellen Sachen unterwegs sein, Menschen kennenlernen, Länder kennenlernen. So eine Herausforderung zu überleben, wo man am Ende sagen kann, wow, ich kann morgen sterben, ich habe was Wichtiges für mich gemacht. Und das war für mich dieser Europalauf. Ich wollte immer nach Norden und ich weiß nicht warum, also Norwegen. Ich weiß nicht, ich kann es ja nicht erklären. Ich weiß nicht, vielleicht die Landschaft oder die Menschen. Und dann habe ich gesagt, okay, Start ist Oslo. Und für mich war das auch wie eine Metapher, von Norden nach Süden zu laufen. Eine Metapher nur nach dem Motto Back to the Roots. Also ich bin Kolumbianer, ich komme aus dem Süden. Mhm. Für mich war sowas wie zurück zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Ich bin nicht nach Kolumbien gelaufen, aber bis Spanien. Und ich habe auch ein bisschen spanisches Blut. Insofern war das die Story für mich. Deswegen von ursprünglich gedacht von Oslo bis Madrid. Aber bevor wir aufgenommen haben, erzählt, ich habe es bis zu spanischen Grenzen geschafft und nicht mehr bis nach Madrid.
Wie viele Kilometer hätten dir gefehlt? Wie viel sind das noch?
Es waren insgesamt 2.900 oder sowas und ich habe 2.500 geschafft bis San Sebastian.
Was ja an sich schon eine mega Leistung ist, ne? Also wenn du sagst, du hast irgendwas nicht geschafft und bist dann trotzdem 2.500 Kilometer gelaufen, das passt irgendwie gar nicht so wirklich zusammen, ne?
Ja, im Grunde genommen, ja. Ich hätte natürlich, ne, ich bin ambitioniert und ich wäre gerne in Madrid gewesen. Klar. Da haben ja auch Familie von mir gewartet. Aber ich hatte nur 50 Tage und ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Meine Frau hat gesagt, so nach 50 Tagen ist wieder Zeit, nach Hause zu kommen. Hm. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich auch extrem kaputt war. Ne, also es hat schon mit meinem Körper was gemacht.
Verständlich. 50 Tage ist eine lange Zeit. Und da jeden Tag nichts anderes zu tun, als zu laufen, ne? Und zu schlafen. Im Prinzip macht man nicht arg viel mehr.
Korrekt. Und da war auch viel Schlafen im Zelt. Ich habe mir sehr schwer getan, am Anfang im Zelt zu schlafen, weil ich das nicht gewohnt war. Mhm. Also hatte ich kurze Nächte. Und ja, wenn man so 60 Kilometer, 75 Kilometer am Tag läuft, aber auch kurze Tage, ein Marathon oder sogar, es gab Tage mit nur einem Halbmarathon, weil ich komplett kaputt war, müde. Mhm. Das ist schon extrem anstrengend.
Gerade auf den Körper. Ja, ich habe noch Bilder davon im Kopf. Wir hatten ja, das wissen die Zuhörer nicht, auch vor deiner letzten Tour, vor dieser Europatour, hatten wir schon mal Kontakt, da standen wir schon mal im Kontakt. Dann hat es aber, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum das nicht funktioniert hat. Und dann warst du auf Tour unterwegs und dann hast du keine Zeit oder ich habe nicht mehr gefragt oder wie auch immer, du warst beschäftigt mit Laufen. Und jetzt ist mir deine neue Aktion hier in die Timeline geflogen. Da habe ich gedacht, jetzt holen wir das nach. Jetzt diesmal hole ich ihn mir und da ist er jetzt. Du hast jetzt vor, von Norden nach Süden zu laufen und das für die Ukraine zu laufen, beziehungsweise da so ein bisschen, wie sagt man heute so neudeutsch, Awareness zu schaffen, ne? Für den Krieg, gegen den Krieg, für die Flüchtlinge, für die ganze Kriegsverbrechen, die da passieren. Und das startet jetzt, wie gesagt, in 3 Tagen. Wenn das soweit ist. Und du hast dir diesmal noch eine besondere Herausforderung dazu ausgedacht, nämlich du möchtest das ohne Geld schaffen, also ohne, erklär mal, warum ohne Geld, wieso und wie soll das vonstatten gehen?
Ich finde grundsätzlich spannend, wenn du nicht weißt, ob du das schaffen wirst. Mhm. Das kitzelt so bei mir. Also wenn ich ein Projekt habe oder irgendwie ein Vorhaben habe und ich bin mir nicht sicher, schaffe ich das, dann ist es für mich super spannend. Ohne Geld heißt tatsächlich, also beim Europalauf hatte ich Geld, ich konnte ein Hotel buchen, ich konnte jederzeit nehmen, was mir zu essen holen, zu trinken holen. Das war angenehm, in Anführungsstrichen. dieses Mal dachte ich mir, okay, jetzt in Deutschland zu laufen, das sind nur 1000 Kilometer, was ist schon so eine krasse Distanz, aber ich weiß, ich bin schon 2500 Kilometer gelaufen. Das heißt, aus der Perspektive denke ich, ich weiß, ich kann das. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann, wenn ich dabei kein Geld für Essen, Unterkunft und Wasser habe. Und das macht es spannend. Plus, ich habe gespürt, auch beim letzten Lauf durch Europa, die Menschen Nähe. Also wie magisch ist, wie eine magische Anziehung, kommen die Menschen einfach vorbei und wollen dir helfen bei deiner Reise. Und das fehlt mir. Das fehlt mir oder fehlt mir seitdem. Und ich möchte das nochmal erleben, weil ich finde das wunderschön. Ich teile auch gerne die Geschichte mit den Menschen und ich finde es extrem spannend und schön, wenn die Menschen einfach vorbeischauen und sagen, hey, ich bin dabei, ich helfe dir, obwohl sie mich nicht kennen, die meisten.
Ja.
Und diese Erfahrung möchte ich nochmal machen, weil, wie gesagt, die Erfahrung durch Europa hat mir gezeigt, ein anderes Bild von der Menschheit, was ich nicht hatte, dass die Menschen einfach grundsätzlich gut sind.
Das ist manchmal schwer zu glauben, ne?
Ja. Ja. Ich kann es ja nicht beschreiben, aber egal wo ich war, ob in Norwegen, Schweden, Dänemark, Belgien, Niederlande, Deutschland, Spanien, Frankreich, egal wo ich war, kamen Menschen aus dem Nichts und haben mir geholfen, genau da, wo ich die Hilfe am meisten gebraucht habe. Wirklich, es war unglaublich, ab und zu erschreckend, weil ich wusste nicht, was los ist. Auf einmal kommt jemand in Schweden und sagt, und ich habe Durst und möchte was essen, bin in der Pampa, dann kommt eine Tankstelle und der Manager oder Shop-Manager sagt mir, du kannst hier alles nehmen, was du willst, es geht auf meine Kosten. Oder du gehst in einen türkisch Imbiss in Deutschland und der sagt, du bist heute mein Gast, das Essen ist umsonst. Eine Frau mit ihren Kindern in Frankreich hält an und bietet mir ein Eis und fragt mich sogar, weiße Schoko oder braune Schoko. Solche Sachen überall. Ich habe hunderte von Geschichten von Menschen, die einfach vorbeigeschaut haben, die mir nicht kannten und mir geholfen haben. Und das ist schön. Und ich glaube, wenn ich jetzt staten kann oder sagen kann, ich werde nicht mit Geld reisen oder laufen, sondern ich brauche eure Hilfe. Und das ist die Botschaft. Ich brauche eure Hilfe, um weiterzukommen, um mein Ziel zu erreichen. Dann erzeugt das, glaube ich, eine schöne Bewegung. Und meine These ist, dass mir die Menschen helfen werden, damit ich das Ziel erreiche. Und dann alles bleibt dann an mir, bis nach Konstanz zu laufen.
Das ist eine schöne Geschichte. Ja, wie ich gerade gesagt habe, es fällt manchmal schwer, daran zu glauben, dass die Menschen wirklich, wirklich gut sind. Ne? Wenn man, du kennst das mit Sicherheit selber, wenn du durch die Fußgängerzone läufst oder wir bewegen uns, also wir Läufer haben den Vorteil, wir bewegen uns zum Teil einfach total sinnlos draußen, ne? Ohne ein Ziel. Wir gehen einfach nur laufen, aber die meisten Menschen gehen von A nach B und haben Aufgaben und müssen einfach Distanzen überbrücken, um zur nächsten Aufgabe zu kommen. Und da haben die meisten einfach gar keine Zeit für irgendwas, ne? Und wenn sich dann einer 5 Minuten Zeit nimmt und dich sieht und zur nächsten Tankstelle fährt, ein Eis kaufen, wieder zurückkommt und sagt, hier, nimm, welches möchtest du haben? Dann ist das schon sehr, sehr viel geopfert, auch von den Menschen da draußen. Ne? Einfach für dich, damit du deinen Weg gehen kannst. Das finde ich gut, finde ich schön. Du wirst auch, glaube ich, auf dieser Tour wieder recht auffällig unterwegs sein. Ne? Wenn man dir auf Instagram folgt, hast du immer so ein, ich will nicht so ein Kinderwagen, doch eigentlich ist es ein Kinderwagen, den du vor dir her schiebst, ne? So ein Fahrradkinderwagen.
Ja, cool. Fahrradanhänger für Kinder, ja, korrekt. Ja.
Das wird so dein, du hast dann, glaube ich, keinen Rucksack auf dem Rücken, ne? Sondern da transportierst du dein ganzes Gepäck. Was wirst du denn da so mitnehmen?
Ja,
was
genau.
Was braucht man denn?
Die Idee ist nicht von mir übrigens. Ich habe zwei Läufer kennengelernt, einer aus Russland, einer andere aus Amerika. Und einer ist von Alaska bis um den Keys gelaufen, Pete Kostelnik, einer super Ultraläufer. Und der andere ist Ruslan Shakin, der um die Welt läuft. Ich glaube, der ist schon über 40.000 Kilometer gelaufen in den letzten 4 Jahren. Und sie liefen immer oder laufen immer mit so einem Kinderwagen. Und dann dachte ich mir, wie das geht. Das entspricht nicht unserer natürlichen Bewegung, ne? Mit zwei Händen. Ich habe es ausprobiert. Ich finde es besser als mit einem Rucksack am Rücken, weil ich glaube, das am Rücken zum so viel Gewicht ist nicht so gut für den Rücken. Und in dem Kinderwagen habe ich ein Zelt drin. Schlafsack, Proviant, also Essen und viel, viel Wasser. Habe ja schon meinen Rucksack gepackt und es wiegt ungefähr um die 20 Kilo.
Wow. Ja.
Kinderwagen wiegt 10 Kilo. Also, und wenn man dann 7000 Höhenmeter hat, dann wird es schon knackig.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Ein bisschen Werkzeug, falls irgendwas passiert.
Ja. Ja, spannend mit dem Kinderwagen. Ich kenne der Philipp Jordan vom Fatboys Run Podcast, der hat ja auch schon mal Lauf durch Deutschland gemacht. Der hat aber so einen Wagen, den hat er an der Hüfte fest. Der zieht den hinter sich her. Das ist, glaube ich, so diese Bandpacker heißen die, glaube ich, so die andere Variante. Ne?
Ja.
Gibt es ja spannende Varianten, wie man da sein Gepäck transportieren kann, auf jeden Fall.
Ja, Jonas Leichmann auch. Kennst du ihn?
Ja, genau.
Ja, ja. Super, Jonas.
Der hat auch so ein Ding, ja. Wenn du jetzt sagst, du schiebst so einen Kinderwagen vor dir her, so einen Fahrradanhänger, dann wird das ja wahrscheinlich, wenn du unterwegs bist, eher so, du wirst eher auf Straßen und Wegen unterwegs sein, ne? Irgendwas Befestigtes, relativ direkte Route, oder wie hast du deine Route da geplant, von A nach B zu kommen?
Ja, absolut. Also über Komoot, aber eigentlich ist es eine Fahrradroute. Ich habe den Fehler beim Europalauf gemacht, dass ich einfach über Google Maps die Route geplant habe und die Route hat mich so irgendwelchen Wege geführt, wo dieser Kinderwagen einfach nicht durchgekommen oder es war ziemlich anstrengend, da durchzukommen. Irgendwelche keine Ahnung, Wälder oder auf einmal war ich irgendwie ganz tief im Land, im Acker, konnte das nicht mehr schieben. Ich habe wirklich geheult, wortwörtlich geheult, wegen der Anstrengung. Ja. Ich konnte nicht vorwärts kommen, es hat geregnet, voller Schlamm. Und dieses Mal habe ich einfach über Komoot eine Fahrrad, also Route für Fahrradfahrer genommen oder nehme ich. Und ja, es ist viel Straße, was nicht immer so schön ist, aber ist auch die kürzeste und einfachste, in Anführungsstrichen.
Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke.
Wenn man davon reden kann, dass es einfach wird, genau, ja. Ja, ja. Aber ich glaube, man muss es sich dann nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist. Und wenn du da den Wagen hast, ich meine, es hilft dir ja nichts. Du musst ja auch ein bisschen Distanz machen am Tag. Wenn du da irgendwo wieder an den Feldern stecken bleibst, dann, ich glaube, da hilft Komoot schon ganz gut, ne? Die können das ganz gut mittlerweile.
Ja, ich bin zufrieden. Also ich werde sehen, und das ist das erste Mal, dass ich mit Komoot laufe, aber ich bin auch einen Teil der Strecke bin ich mit Komoot beim letzten Mal gelaufen, weil ein Freund von mir das mir gezeigt hat. Und das war vor einem Jahr gut. Ich hoffe, dass es auch passt, so genau ist.
Ja. Wie viel Kilometer pro Tag planst du ein oder planst du überhaupt Etappen ein?
Ja, die sind schon geplant, also es sind 16 Stück und im Schnitt sind das zwischen 55 und 65 Kilometer am Tag. Ich komme immer an einem etwas großen Stadt oder großes Dorf an, so dass ich dann da hoffentlich Menschen treffe, die auch mir Unterkunft anbieten können oder Essen anbieten können. Und ich habe das jetzt schon über die Social Medien auch gepostet und es auch in unter Laufgruppen. Und es haben sich schon einige gemeldet, die gesagt haben, komm einfach vorbei oder ich hol dich ab und dann fahre ich dich wieder zurück, da wo du aufgehört hast. Und bei uns kannst du schlafen und es bewegt sich schon was.
Sehr gut.
Route ist geplant. 16 Standorten sind geplant, aber du weißt selbst, der Plan ändert sich.
Tagtäglich quasi, ja, ja.
Und es ist nur ein Plan, es ist für mich die Richtung und ich werde gucken, wie der Plan so funktioniert.
Ja, kennt man ja, ne? Wenn man sich 60 Kilometer vornimmt, dann schafft man am Tag mal mehr, an einem anderen Tag schafft man mal weniger, ne? Und wir wissen ja auch noch nicht so genau, wie das Wetter werden wird in den nächsten 14 Tagen. Also ich weiß es nicht, ich habe nicht geguckt. Du hast wahrscheinlich schon geguckt, wie das Wetter werden wird in den nächsten 14 Tagen, oder?
Ja, gar nicht so schlecht. Also nicht wie gestern, ich weiß nicht, wo du jetzt bist, aber ich bin in der Nähe von Krefeld und es war gestern wirklich, ich dachte, wenn ich so einen Tag erwischen würde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Sturm ohne Ende, irgendwie Level 3 oder sowas, Rotbahnstufe 3.
Ja, hier, wo ich sitze, ist Koblenz. Da war es gestern Abend dann auch noch mal ganz kurz gestürmt. Da war auch ordentlich Wetter hier draußen. Das braucht man natürlich nicht unterwegs. Ne?
Nicht.
was wäre so deine Traumvorstellung von Wetter, die du jetzt die nächsten 14 Tage, 16 Tage haben willst?
Oh ja, also bedeckt, bewölkt, 18 bis 23 Grad, kein Wind.
Ja, klingt nicht, gut.
Nicht so heiß, nicht so kalt, kein Wind.
Kein Wind.
Aber ich weiß, das sind nur Wünsche. Das Wetter hat vielleicht was anderes vor und da hilft nichts, außer zu sagen, okay, so ist es und dann weitermachen.
Ja. Bist du sonst ein Wärmeläufer? Wenn du sagst, du kommst aus Kolumbien, da ist ja, wie ist das Wetter in Kolumbien? Das ist zwar im Süden, aber ist das wirklich so warm, wie ich mir das vorstelle, oder ist das auch so gemäßigt?
Je nachdem, wo du bist, aber ich bin in Cali geboren. Cali ist südwestlich Kolumbiens und da sind immer mindestens 25 Grad bis so 30, 32 Grad das ganze Jahr.
Okay.
Sehr trocken. Aber ich wohne in Deutschland schon seit 17 Jahren. Und ich habe auch für mich die Kälte entdeckt. Das ist ein Teil meiner Therapie. Wim Hof Methode, weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ich gehe in den Winter in den See rein, hier um die Ecke. Bleib da für 2-3 Minuten. Und trainiere auch im Winter. Also ich gehe auch raus, wenn es Schnee da ist oder wenn es heiß ist, was auch immer. Das interessiert mich nicht. Das Wetter, also kein schon Wetterläufer.
Das ist ja auch nichts, was man ändern kann, ne? Das Wetter. Das ist einfach so, wenn man Läufer ist oder auch Fahrradfahrer, ne, dann muss man auch einfach raus, also muss in Anführungsstrichen, dann muss man einfach raus. Man kann es eh nicht ändern. Ich sag mal, ich gehe auch bei jedem Wetter laufen, aber ich starte nicht bei jedem Wetter. Also wenn es jetzt regnet, muss ich nicht unbedingt raus, aber wenn es zwischendurch regnet, dann ist das auch schon wieder gut. Ne? Wie sieht das bei dir so aus? Hast du Anlaufschwierigkeiten morgens bei schlechtem Wetter?
Nein.
Nein? Sehr gut. Gute Frage. Nein,
aber das ist ein Teil des Trainings, weil ich weiß, oder zumindest das ist so der Ansatz und war der Ansatz, Trainingansatz vor dem Europalauf. Ich wusste, dass alles das passieren wird. Wind, starker Wind, Regen, Hagel, was weiß ich. Und ich musste lernen, vom Mindset her, zu laufen, egal wann. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, auch wenn es regnet, muss ich raus. Damit ich, wenn das passiert später, beim echten Lauf, dann das beeindruckt mich nicht mehr.
Okay, ja, kann man sich gut drauf vorbereiten, hoffe ich.
Hat funktioniert.
Sehr gut. Du hast jetzt gerade die Wim Hof Methode erklärt oder erwähnt. Möchtest du mal erklären, um was es da geht? Weil mir ist das schon ein paar Mal in die Timeline geflogen und aber so wirklich dahinter gekommen bin ich noch nicht.
Ja, der Wim Hof ist ein Holländer, ganz lustiger Kerl. Und er hat eine Methode erfunden, mit der er sagt, das Immunsystem wird verstärkt. Und es hat zwei Komponenten, ein Atmungskomponenten, also Atemtechniken und Kältetherapie. Und der hatte unterschiedliche Kurse und ich habe ein paar mitgemacht und praktiziere das seitdem ich in 2019 da im Krankenhaus war. Das war einer der, sag mal, der Bausteine für mich Richtung Recovery. Und für mich klappt das, also seitdem bin ich nie mehr krank geworden, also nicht großartig krank geworden. Vielleicht bilde ich mir das alles ein, aber es hat mir geholfen. Also die Atemtherapie wirkt, das erregt das Immunsystem und die sogenannten Killerzellen, die für das Angreifen der Viren und Bakterien zuständig sind. Und dieser kurze Stress bei der Kälte und der Dusche oder in den See, das regt die auch an.
Okay.
Dieser kurzen Schock ist gut für den Körper. Zumindest ist das auch meine Erfahrung und das ist auch wissenschaftlich belegt. Er hat viele Studien gemacht oder bei ihm wurden viele Studien gemacht, auch in Amerika. Und er konnte zeigen, wie sein Körper nach seinen Atemtherapie sein Immunsystem auch hochfährt.
Okay.
Auf einmal. Und ist ein ganz interessanter Typ.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Kältetyp. Also doch, ich laufe schon gerne im Winter. Ich dusche zwischendurch auch mal kalt. Aber dieses Eisbaden, ne, ist ja das, was man da macht. Das ist ja jetzt nicht nur bei Hobbyläufern, wie du einer bist, oder ambitionierten Läufern, wie du einer bist, sondern das ist ja auch irgendwie bei Profisportlern ganz groß im Kommen. Ich weiß, dass die Ida Sophie, die hier mit mir zwischendurch mal aufnimmt, dass die eine eigene Eiswanne, quasi einen eigenen Eispool auf dem Balkon hat zum Regenerieren. Das macht die also auch. Klingt auf jeden Fall spannend, so eine Eistonne da mal reinzugehen und zu baden. Ja, und wenn dir das hilft, und du hast gerade gesagt, vielleicht ist das auch alles nur eingebildet. Unterm Strich, wenn du sagst, du bist schon lange nicht mehr krank geworden, dir hilft das auch das zum Entspannen, ne, auch zum Abschalten, zum Konzentrieren, dann scheint die Methode ja auf jeden Fall dir zu helfen bei deinem Vorhaben da draußen. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Muss ich mir mal aufschreiben, mache ich mich mal schlau. Da muss ich mal eine Eistonne auf den Balkon stellen. Ja, du läufst los. Wie kann man dich quasi dabei unterstützen, wie außer dir zwischendurch mal ein Eis anzubieten und ein Liter Wasser?
Ja, ich Das ist eine gute Frage. Also ich werde regelmäßig, jeden Tag eigentlich, mein Live-Tracking-Link veröffentlichen in meinen Sozial-Medien-Kanälen. Die Route werde ich immer veröffentlichen. Ich laufe heute von bis, von Flensburg bis Rendsburg zum Beispiel, als erste Etappe. Und man kann mich auch live tracken über Komoot. Und ja, ich hoffe, dass viele oder einige Menschen einfach vorbeikommen und mir Wasser anbieten oder was zu essen anbieten. Kaffee wäre nicht schlecht. Kaffee wird das Schwierigste für mich. Kaffee. Ich bin ja Kolumbianer. Kaffee ist.
Das kann ich nachvollziehen. Ich brauche das auch, ja. Es gibt nichts Schlimmeres als einen schlechten Kaffee, den man sich irgendwo aus Versehen an der Tankstelle kaufen muss, weil man keine andere Wahl hat.
Genau. Ich habe auch, also die Aktion, die Spendenaktion, die läuft über Aktion Deutschland hilft. Das ist eine bekannte Organisation und die haben so Kampagnen speziell für die Ukraine erstellt. Und ich bin einer Kampagne von vielen anderen Menschen, die auch privat dann über Aktion Deutschland hilft, auf ihre Kampagne, ihre Kampagnen einfach erstellen.
Okay. Alle Links dazu zur Kampagne und auch zu deinen Social Media Kanälen findet ihr dann gleich hier in den Shownotes. Da könnt ihr also auch einfach draufklicken. Müsst ihr euch nichts merken. Klickt da einfach drauf. Dann landet er bei dir, Carlos. Und dann könnt ihr da spenden. Genau. Super gut. Das machen wir auf jeden Fall. Und, 1000 Kilometer, 7000 Höhenmeter, 15 Tage ohne Geld. Hast du so einen groben Ablauf? Mike, für uns, wie du deinen Tag planst und vielleicht im Anschluss dann auch die Etappen, dass wir jetzt mal einmal gehört haben, wo man dich, ich sag mal, abfangen kann.
Ja, immer sehr früh aufstehen, zwischen 5 und 6, je nachdem, wo ich geschlafen habe, dann entweder muss Zelt abbauen, um 7 spätestens starten und dann 10 Stunden laufen. Durchgehend. Ich habe den Fehler gemacht, aus meiner Sicht, beim Europalauf, dass ich mittags ein Päuschen gemacht habe. Zu lange. Nur eine Stunde, anderthalb Stunden. Und ich habe gemerkt, danach waren die Muskeln extrem kalt. Und das war wieder schwierig, da reinzukommen. Deswegen, dieses Mal habe ich mir vorgenommen, einfach weiterzulaufen und keine große Pausen zu machen. Genau. Und eigentlich 17 Uhr ankommen. 18 Uhr ankommen, essen, je nachdem, ob da irgendwas ist oder nicht essen. wenn nicht, werde ich dann Menschen ansprechen, die vielleicht da in der Gegend sind und fragen, ob sie was zu essen oder zu trinken haben für mich. Und dann früh ins Bett gehen und am nächsten Tag geht's wieder von vorne an.
Eat, sleep, run, repeat, ne?
Absolut, genau das ist es.
Genau das ist das. Wirst du Verpflegung dabei haben, wenn du sagst, du gehst ohne Geld und ohne Essen, aber du wirst schon noch irgendwie so eine Notreserve auf deinem Wagen haben. Das wäre ja schade, wenn du den Stauraum quasi verschenken würdest und da nicht noch ein paar Kalorien mitbunkern würdest.
Da muss man abwägen. Da bin ich bei dir, ja, ich nehme was mit, aber ich würde am liebsten den Wagen vorlagern, keine Ahnung, Riegel und Gels und Wasser sowieso. Und andere Sachen voll machen, aber dann ist das so schwer. Und mit dem Wagen hoch und runter, das ist auch nicht so einfach. Ich kann mich daran erinnern, als ich im Norden war letztes Jahr, Schweden und Norwegen, das mit 40 Kilo hat es damals gewogen, das ging so an die Substanz. Ne? Also ich weiß nicht, wenn du Trailläufer bist, dann weißt du, ja, was die Höhenmeter mit uns machen. Und dann, wenn du noch 40 Kilo schleppst, hoch oder runter, das ist, also Belastung ist schon unglaublich.
Ja.
Deswegen muss man abwägen. Ne? Also wie viel traue ich mir zu und über 30 Kilo würde ich nicht mehr schleppen.
Ja. Ist der Wagen gebremst, dass du bergab so ein bisschen Entlastung hast oder?
Nein.
Sieht er dich gnadenlos? Okay.
Ja, er sieht
dich gnadenlos. Okay.
Ja. Die Knien bedanken sich.
Ja. Okay. Hattest du beim nach deiner letzten Tour, nach der langen Tour, irgendwelche körperlichen Beschwerden davon getragen oder?
Ich bin erstmal mit einer Plantarfaszitis gelaufen. Mhm. Und Sporen, wie heißt das auf Deutsch? Sporen?
Fersensporen.
Fersensporen, dankeschön. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich das platt gelaufen bin. Weil nach 10 Tagen hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich hatte 2 Tage, glaube ich, musste ich mit Knieschmerzen klarkommen und ich hatte auch Fußknöchel. Die hatte ich auch so ein bisschen, aber nichts Dramatisches. Ich habe eigentlich das mir noch schlimmer vorgestellt. Ich war ein Ultraläufer, Hobby-Ultraläufer. Ich wusste, was es heißt, 60 Kilometer zu laufen, 70 Kilometer zu laufen, aber nicht nacheinander.
Ja.
Aber mit dieser Belastung, komischerweise oder glücklicherweise, ist mein Körper klargekommen irgendwie. Aber ich kann sagen, dass nach den 50 Tagen, als ich zu Hause war, es war ganz komisch. Also alle Gelenken, Knie, es war alles gut, aber es hat sich so angefühlt, als jemand meine ganze Energie aus meinem Körper rausgesaugt hätte. Ausgesaugt, komplett leer. Ich bin, glaube ich, 2 Monate lang nicht mehr gelaufen.
Okay.
Und ja, es war seltsam. Wie gesagt, das waren nicht die Knochen, auch nicht die Gelenke, sondern wie die Substanz, die Energie war weg für eine lange Zeit.
Kann ich nachvollziehen, wenn man 50 Tage am Stück läuft, dann warum soll man dann noch auf einen gemütlichen Zehner nach Feierabend gehen, ne? Ich meine, die Kilometer braucht man nicht mehr, da kann man, ja, es ist auch eine große Belastung, ne? Auch wenn du sagst, du bist während dem Laufen, ja, es war immer schwer, aber du hast keine Schmerzen und keine körperlichen Beschwerden gehabt, ne? Oder die haben sich dann rausgelaufen. Aber es ist ja schon schwierig, bei einem 60 Kilometer, 70, 80 Kilometer Ultra alle Kalorien reinzuschaufeln, die man während dem Lauf verbraucht, ne? Und das potenziert sich ja, wenn du 10 Tage, 20 Tage, 30 Tage am Stück läufst. Ich gehe mal davon aus, du hast auch ordentlich Gewicht verloren, weil du vorhin sagtest, du hast schwere Knochen und bist eher so der Nichtläufer.
Ja.
Ja.
Ich hatte wieder 10 Kilo. Nach dem Europalauf habe ich wieder 10 Kilo gewonnen. Nochmal bei ungefähr bei 95 Kilo. Und jetzt habe ich dann auf Ernährung geachtet und bin wieder unter 90 gekommen. Allerdings habe ich ein bisschen Fettschicht dagelassen, bewusst. Das habe ich auch von Joey Kelly in seinem Buch gelernt. Weil man weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht 2 Tage ohne Nahrung, ohne Essen auskommen muss. Mhm. Das war auch ein Teil des Trainings dieses Mal.
Nüchtern laufen?
Ich habe 2 oder 3 Mal habe ich in 48 Stunden nichts gegessen und trotzdem trainiert. Ich habe regelmäßig Intervallfasten gemacht. Und ich bin vor 2 Wochen einen Marathon mit Hindernissen gelaufen in Holland. Und dabei war ich, also die 2 Tage vorher hatte ich nichts gegessen.
Oh, wow.
Um genau diese aus den Fettreserven alles die Energie rauszuholen. Weil, wie gesagt, das ist alles so unbekannt für mich. Ich weiß nicht, ob die Leute da sind, um mir Essen zu geben werden. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass mein Körper das trotzdem mitmacht und ich nicht aufhören muss.
Dann hoffen wir mal, dass du nicht so sehr an deine Fettreserven musst. ich stelle mir das gerade extrem hart vor. Ich bin ja jemand, der, also wir sind nicht, ich weiß nicht, wie groß du bist bei 95 Kilo, aber ich bin ja auch habe auch keine typische Läuferfigur. Ich bin mit 1,80 bei knapp 83 Kilo aktuell, was mir persönlich auch ein bisschen zu viel ist, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Das ist dann meine Ausrede.
Meine auch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich muss ja nicht mehr gewinnen, von daher ist das auch egal. Ich meine, Reserven braucht man, ne? Das ist ganz gut, wenn man das einplant. Aber ich stelle mir das echt hart vor. Wie ist da so deine Laune, wenn du 2 Tage nichts isst und dann noch 42 Kilometer mit Hindernissen laufen musst? Was ja an sich schon beides getrennt voneinander ist ja schon nicht wenig Leistung.
Ja, beim letzten Mal hat meine Frau mir gesagt, also das war jetzt mein drittes Mal, 48 Stunden ohne Essen, hat mir gesagt, oh nee, schon wieder, dann bist du wieder so schlecht gelaufen. Ich musste ja versprechen, dass ich dieses Mal nicht keine schlechte Laune haben werde. Und es ist mir einfacher vorgekommen dieses Mal. Vielleicht, weil ich das schon zweimal vorher gemacht hatte. Aber nee, der Körper passt sich an. Aber es ist schon hart. Also ich wollte einmal 72 Stunden aushalten, ich konnte nicht. Sie hat es mir vorgenommen, aber ich habe es nicht geschafft.
Woran lag das? Einfach am tatsächlich Hunger oder war das so eine Kopfsache, wo du gesagt hast, du musst jetzt unbedingt irgendwas essen?
Kopfsache. Definitiv. Ja. Ich glaube, also mein Körper ist kohlenhydratenabhängig. Absolut. Also um nicht zu sagen, süchtig.
Ja. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch gerade eine große Pfanne mit Reis und Erbsen. Tomatensauce, wunderbar, da ist auch viel Kohlenhydrate dabei.
Ja, noch viel Brot. Ja. Ich habe auch eine Leidenschaft für Süßigkeiten, so Schokolade. Mhm. Ich finde, es war vegan, aber vegan heißt auch nicht automatisch gesund.
Nee, das heißt leider nicht mehr. Das ist die Zeit, dass du als Veganer oder Vegetarier keine Auswahl hattest beim Einkaufen, die ist definitiv vorbei. Du kannst dich genauso mit Müll zuschaufeln, der da nur einfach ohne Tierleid auskommt. Vielen Dank, Industrie, vielen Dank. Ja, Brot und Steine oder Gras und Steine ist es schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt wohl.
Sie haben den Markt für sich entdeckt und jetzt führen sie, ich glaube, wir können stündlich oder täglich irgendwelche neue prozessierte, hochprozessierten Sachen dann in den Markt ein.
Ja, das erschwert ja dein Vorhaben auch noch ein bisschen, ne? Und selbst wenn du Geld dabei hättest, einfach so an die Tankstelle gehen und dir irgendwas kaufen, ist natürlich dann auch schwer, wenn man sich vegan ernährt, weil ich glaube, außer Wasser gibt es relativ wenig, was man an der Tanke als Veganer bekommt. Ich bin selber Vegetarier mit veganen Tendenzen, also ich achte da auch drauf. Aber ich mir vorstelle, dass ich da komplett drauf angewiesen wäre, fände ich das jetzt auch schwer. Gerade beim Sport ist das schwer, finde ich, ja.
Oh ja, das kannst du laut sagen und vor allem in Dänemark, wo ich habe das Gefühl, da gibt's nichts ohne Fleisch. Ich war zu ihr Pizzeria, bin ich gekommen, habe gefragt, kannst du mit einer Pizza ohne Käse machen? Die haben mich mit großen Augen geschaut. Ja, ist eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Ja. Gut, aber das sucht man sich aus, ne? Ich meine, da muss man durch oder da willst du ja auch durch. Ich meine, das ist ja nicht so, dass Veganer nicht essen dürfen, sondern ich sage jetzt einfach mal, wir wollen das ja so, ne? Wir suchen uns das ja aus, was wir essen.
Korrekt. Und in meinem Fall war das, dass ich nach 2019 gesagt habe, ich möchte im Einklang mit der Natur leben. Und für mich heißt das in dem Fall, für mich persönlich, ne? Ja. Ich sage es nicht für alle oder für andere, ist vegan zu leben und so wenig Tierleid wie möglich zu verursachen.
Ja, das ist ehrenhaft, muss ich einfach mal so sagen, weil ich sehe das auch so. Ich versuche das auch, wo es immer geht, zu vermeiden. Hab Gott sei Dank außer Käse keine Schwächen in der Hinsicht.
Ich teile dieses Leiden. Also ja, Käse ist ganz schwierig.
Ja, aber es wird auch immer besser. Da, Gott sei Dank, gibt genug Ersatz mittlerweile. Aber so der wirklich echte Käsegeschmack, ja. Egal, wir wollen uns nicht über das Essen unterhalten und wie schwer es ist, sondern wir wollen uns über das Laufen unterhalten. Du hast gesagt, du läufst in Flensburg los. Wo wirst du dich in Deutschland rumtreiben in den nächsten 16 Tagen dann?
Genau, also ich starte so in Harrislee oben an der Grenze zu Dänemark. So eine runde Story so haben von Grenze zu Grenze, oben nach unten. Eigentlich ist das quer durch die Mitte. Was ist alles da? Also Rendsburg, dann Glückstadt, dann irgendwann bin ich in der Nähe von Bremen, dann durch die Mitte, also Heidelberg, Frankfurt, Heidelberg, Frankfurt, Schwarzwald, ein Teil von Schwarzwald, Ja, und dann okay. Ende in Konstanz.
Ja, warst du da schon?
Karlsruhe.
Meine Heimat, da komme ich her, gebürtig.
Sehr schön. Und schon mal ein paar Freunde so mal fragen, ob sie nicht vielleicht.
Tatsächlich, ich habe auch noch Verwandtschaft dort. Das kann ich tatsächlich mal gucken, ob ich die aktiviert bekomme. Muss ich mal gucken, wann du da bist. Ich kann dir ja einer was vor die Tür stellen oder dir was anreichen. Das werde ich tatsächlich mal versuchen zu organisieren.
Das wäre schön.
Warst du in der Gegend schon mal? Hast du dich schon mal da so rumgetrieben?
Gar nicht. Letztes Mal bin ich eher so westlich gelaufen, also während des Europalaufs bin ich von schon im Norden gewesen, aber dann eher Richtung Westen und dann nach Holland und Belgien. Und dieses Mal, das sind Unbekannte für mich. Also, keine Ahnung, noch nie in Karlsruhe gewesen, noch nie in Schwarzwald, ich freue mich. Ich habe gehört, es soll super schön sein, auch ein bisschen bergig.
Ja, das auch.
Im Süden auch nicht wirklich, Konstanz auch noch nicht. Ich freue mich, total gespannt, wie es landschaftlich alles so ist.
Ja, es wird ja hoffentlich Spaß machen da unten. Und das Schöne, ich weiß nicht, ob das Schöne ist, aber das Vorteilhafte ist, dass es ja Richtung Süden dann auch immer steiler wird. Das heißt, am Anfang hast du es, glaube ich, relativ flach und es wird von Tag zu Tag, wirst du mehr Höhenmeter bekommen. Ja, es könnte auch andersrum vielleicht bequemer sein, aber ja, man steigert sich ja dann in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann bist du die nächsten 16 Tage 15 Tage, 16 Tage unterwegs und da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß, viel Erfolg. Wir werden dich hier einmal weiterverfolgen. Ich werde mal schauen, dass ich deinen Standort immer mitteilen kann. Wie gesagt, deine Social Media Profile werden wir hier alle unten verlinken, dann können ja die Leute euch oder dich verfolgen. Geplante Mitläufer hast du keine, ne? Du läufst grundsätzlich alleine, aber wer mitlaufen möchte, kann dich begleiten ein Stück.
Oh ja, ich freue mich, wenn Leute mitkommen. Ich hatte das auch letztes Jahr gehabt. Einige Kollegen, Freunde sind mitgelaufen und das sorgt für Ablenkung. Das weißt du selber, wenn die Schmerzen da sind und man vielleicht nicht so einen guten Tag hatte oder irgendwie total kaputt ist, Ablenkung ist gut. Zumindest mir tut das gut, weil ich muss nicht an die Schmerzen denken, wenn jemand neben mir ist und mit mir spricht. Insofern, ja, jederzeit willkommen, wer auch immer. Also ich freue mich, wenn neue Leute, die ich nicht kenne, einfach vorbeischauen würden. Ansonsten gibt es zwei oder drei Freunde, die sich die Zeit nehmen und sogar extra Urlaub nehmen werden, einen Tag, um mit mir ein bisschen zu laufen. Nicht die ganze Distanz, also nicht eine ganze Etappe, aber zumindest ein paar Stunden.
So Freunde muss man erstmal finden, die eine ganze Etappe mitlaufen können, ja.
Ja. Nein, beim Europalauf ist das schön. Es war kein Freund von mir, aber jemand, der über Social Media geschrieben hat, ey, ich würde gerne mein erster Marathon mit dir laufen. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwo im Norden getroffen und er ist sogar über zwei Tage mit mir gelaufen, aber und einen Tag ein Marathon, das ist sein erster Marathon gelaufen. Mhm. Cool. Ich glaube, das hat mir mehr geholfen, als ich ihm geholfen habe, aber es war schön. Ja.
Ja, wenn man nicht allein unterwegs ist, sehr gut. Schön, schön. Also, du läufst los von Norden bis Süden, 15 Tage ohne Geld. Man kann dir jederzeit, kann man dir folgen, man kann dich unterstützen, man kann natürlich auch deine Spendenaktionen unterstützen. Oder dich direkt beim Erreichen deines Ziels. Hast du ein Spendenziel, das du vorgegeben hast oder das du gerne erreichen möchtest?
Ja, erstmal, also ich von der Erfahrung her weiß ich, dass es nicht so einfach ist, Spenden zu sammeln. Deswegen habe ich gesagt, ich lege die Grenze bei, also 5.000 oder das ist das Ziel erstmal, 5.000 Euro zusammen. Ich glaube, damit mit diesem Betrag können wir unseren Beitrag leisten. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn wir dann deutlich diese Grenze überschreiten würden, aber mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich bin noch nicht gelaufen und wir haben schon 10% der Spende.
Ah, das ist ja.
Das erzeugt ein bisschen den Druck, dass ich am Montag starten muss. Aber ja, erstmal 5.000 und natürlich, wenn wir dann diese Grenze sprengen würden, dann desto besser.
Okay. Hast du irgendwelche großen Sponsoren im Rücken oder nein?
Nein, da habe ich nicht.
Okay.
Keine Gut. große Sponsoren.
Dann hängt's an euch, die 5.000 Euro voll zu machen. Es ist kein großes Autohaus, kein Telekommunikationsanbieter, der dich großartig unterstützt. Das heißt, wir müssen das tun. Wir dürfen das tun. Wir dürfen dich unterstützen bei deiner Aktion und spenden. Und dann tun wir das auch am besten auch mal.
Großartig.
Vielen
lieben Dank.
Dann, Carlos, sage ich schon mal Dankeschön von meiner Seite. Du, das letzte Wort gebührt immer dem Gast hier bei den Shell-Typen. Das heißt, du kannst noch einmal loswerden, was du unbedingt loswerden möchtest. Und ja, du bist dran.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und für die Zuhörer möchte nur sagen, dass das Laufen mir das Leben komplett verändert hat. Ich habe mein Leben komplett transformiert dank des Laufens. Und ich habe für mich entdeckt, dass dieser Weg Laufen plus Abenteuer und mein Beitrag zu leisten für einen guten Zweck, genau das ist, wofür ich hier bin, unter anderem. Also ist mir extrem wichtig. Und ja, ich wünsche euch allen einen guten Lauf und sei bitte dabei, komm einfach vorbei. Sprich mich an, schreib mir über Social Media. Ich würde mich freuen, wenn ich mit vielen Menschen kommunizieren kann und wenn die Menschen auch ein Teil von der Geschichte sein können. Das würde mir viel, viel helfen, das Ziel zu erreichen.
Sehr schön. Dann vielen Dank und mach's gut. Bis dann.
Ja, bis dann. Ciao.
Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.